Space Oddity.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Oddity, dem Podcast des Sonderforschungsbereiches 1265, Refiguration von Räumen. Heute sprechen wir mit Jochen Kiebel und Eva Korte. Sie sind beide Soziologen an der TU Berlin und Mitglieder unseres Sonderforschungsbereiches.
Hallo erstmal, auch von mir. Danke für die Einladung. Ich bin, wie gesagt, Jochen und bin Mitglied vom Sonderforschungsbereich und bin Projektleiter im Projekt A05 in der zweiten Förderphase. Das heißt Zuhause, Wohnräume und Selbstbilder der kenianischen Mittelschicht, wie wir schon herausgefunden haben. Und genau, wir beschäftigen uns kurz gesagt mit verschiedenen Subjektivierungsweisen, verschiedenen Selbstbildern der in Anführungsstrichen kenianischen Mittelschicht und versuchen, die räumlich zu differenzieren. Und das Ganze versuchen wir anhand von ihren Wohnverhältnissen zu machen. Also es ist quasi, bewegt sich so in einer Schnittmenge zwischen Subjektivierung, räumlicher Perspektive auf Subjektivierung und sozialem Wandel. Und das Ganze, so glauben wir, fließt quasi in verschiedenen Homemaking-Strategien zusammen, die wir gerne untersuchen würden und auch schon damit begonnen haben, weshalb wir heute hier sind.
Ja, genau. Und ich bin Eva Korte. Hallo von mir auch. Und ich bin sozusagen aus der ersten Förderphase noch übrig geblieben. Ich war in der ersten Phase SHK auf einem Projekt, das auch in Kenia schon geforscht hat. Da haben wir Biografien der Mittelschichten in Deutschland und Kenia verglichen, zusammen mit Claudia und Gunther. Und deswegen war es für mich jetzt sehr interessant. Ich habe 4 Jahre lang mich mit dem Kontext Kenia schon beschäftigt und war aber noch nie selber im Feld. Und jetzt war es das erste Mal soweit, dass ich auch mir selber das vor Ort anschauen konnte.
Ja, schön, dass ihr da seid erstmal. Vielen Dank, dass ihr unsere Einladung angenommen habt. Genau, also letztendlich vielleicht auch einmal nochmal kurz das Thema dieser Folge anzusprechen. Es geht darum, dass ihr vor einem Monat, ist es jetzt glaube ich ungefähr her gewesen, in Kenia wart das erste Mal.
Genau.
Und da ganz viele Eindrücke gesammelt habt, über die wir jetzt gerne mit euch sprechen wollten.
Wir lauschen sozusagen dem Forschungstagebuch von euch. Wir hören einen schönen Reisebericht. Soweit ich weiß, musstet ihr ja auch ein Weilchen warten, bis es überhaupt möglich war, nach Kenia zu reisen, oder?
Da war ja. Ja, genau. Wir hatten ursprünglich vor, schon im Prinzip vor der ersten Förderphase, vor Beginn der zweiten Förderphase gemeinsam nach Kenia zu reisen, was dann aufgrund der Covid-Beschränkungen nicht möglich war. Und genau, wir haben im Prinzip erst jetzt im Januar so richtig angefangen und waren dann schon Ende Februar in Nairobi. Von daher war es dann also schon eigentlich recht schnell. Aber es war in der Tat ein bisschen komisch, gerade auch für mich. Über diesen Forschungskontext nur aus der Perspektive, aus der Ferne zu schreiben.
Aber es war doch, also es war dann auch immer gar nicht so lange vorher klar, dass es dann klappen würde. Also es war halt immer dann ein Beobachten der Zahlen und wie entscheidet die TU wohl und wer darf jetzt wann fahren oder nicht. Und das war dann auf einmal, wurde es ernst und dann war es, okay, jetzt also schnell das Visum besorgen und jetzt mal schnell planen. Und da ging es auf einmal doch los. Ne? Ende Februar waren wir dann für 2 Wochen.
Wir haben eben schon im Vorgespräch, habt ihr uns schon erzählt, dass ihr euch kenianische Romane gekauft habt, um so ein bisschen in den kulturellen Kontext einzusteigen. Vielleicht könnt ihr, also was ja, macht genau, so einen kenianischen Roman aus?
Das weiß ich immer noch nicht so genau, aber die Idee, eben auch Romane zu kaufen, war im Prinzip genauso zweierlei. Also einmal die Vorbereitung, dadurch ein bisschen was über das Land auch zu erfahren, aber durchaus auch schon ein ernstes Forschungsinteresse, weil uns interessieren natürlich auch gerade so die verschiedenen populärkulturellen Diskurse, die im Land stattfinden. Und das sind nicht nur Romane, sondern eben auch Musik oder möglicherweise auch Serien, die ja im SFB auch beforscht werden. Und von daher hatte ich die Idee, komm, lass uns doch mal Romane kaufen, um ein bisschen was übers Land kennenzulernen, aber eben auch schon tatsächlich ernst also mögliche Diskurse, die so in der Populärkultur zirkulieren, mal aufzunehmen.
Gibt es da ein besonderes Buch, das euch da einfällt oder vielleicht auch irgendwie einen Song oder eine Musikrichtung, die ihr da entdeckt habt?
Also ich bin eingestiegen mit von Yvonne Owuor, Dust, der eine große Spannbreite zeitlich abdeckt, also der die Verwobenheit von mehreren Figuren erzählt über eine ganz lange Perspektive von der Unabhängigkeit bis heute oder dann vor 10 Jahren, als das Buch geschrieben wurde. Und das war einfach ein sehr schönes Buch, um überhaupt mal einen Einstieg zu finden. Also weil halt man ganz viele verschiedene Perspektiven auf das Land bekommt und auch viel Geschichte so erfährt, wo man dann vielleicht hier und da nochmal nachrecherchiert, aber was einfach durch so einen Roman viel einfacher zu konsumieren ist, als sich das anders anzueignen.
Ja. Und sind da auch Raumbilder dann in den Romanen skizziert? Habt ihr da schon irgendwas gefunden, was euch auch für die Forschung...
Das ist natürlich jetzt zu meiner Schande gestehen, ich bin noch nicht so ganz tief eingestiegen. Das war eher meine oberflächliche Perspektive, aber ein Roman beispielsweise von Wainana, Binyavanga Wainana hat ein Buch geschrieben, das heißt One Day I Write About This, und er schildert dort also seine Jugend in einem kenianischen, also in einem Real Estate in Nairobi, und das sind im Prinzip auch genau diese Bautypologien, die uns ja auch interessieren, also Gated Communities und so, vielleicht das, was man in sehr allgemeinen und möglicherweise auch verkürzten Begriffen so Mittelschichten oder Middle-Class-Lifestyle nennen kann. Mhm. Und genau, die Stadt ist natürlich sehr präsent in dem Buch. Und
wir haben auch ein Buch, das wir immer noch versuchen zu kriegen, das aber leider vergriffen ist. Und das heißt South B's Finest. Mhm. South B ist ein Stadtteil in Nairobi. Und das beschreibt eben auch eine... Und so steht es auf dem Cover, Mittelclass Childhood in Nairobi, in diesem Viertel. Und deswegen waren wir natürlich sehr heiß drauf, dieses Buch zu kriegen. Und es ist aber leider vergriffen. Und sie hat es irgendwie selber, wie sagt man denn da, selber Nein, verlegen selbst, lassen, selbst verlegt. Und deswegen finden wir einfach kein Exemplar.
Genau, jetzt sprechen wir schon die Themen an, die euch interessiert haben während der Forschungsreise. Aber im Prinzip kam die Zusage auf einmal ganz schnell von der Uni. Die Corona-Beschränkungen wurden ein bisschen aufgehoben. Ihr hattet die Bücher im Gepäck und seid dann nach Nairobi gereist. Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen erzählen, natürlich, was eure Forschungsfragen oder euer Interesse war und wie lange wart ihr dort?
Wir hatten uns vorgenommen, 2 Wochen im Schwammmodus in Nairobi zu verbringen und uns das Feld erstmal ganz genau anzugucken, so viel wie möglich von der Stadt zu sehen und Kontakte zu generieren.
Genau, ja, der Schwammmodus, der trifft es eigentlich ganz gut, weil wir waren natürlich erstmal völlig überwältigt von dieser Stadt, die ganz anders funktioniert als Berlin oder andere Orte, und haben ganz viele Kontakte geknüpft, wofür ich auch sehr, sehr dankbar war. Wir haben schon im Vorfeld versucht, Kontakte anzuberaumen, die dann nicht zustande gekommen sind. Dafür haben wir dann aber Kontakte haben sich ergeben, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und so kam eins zum anderen. Und wir sind, genau, haben uns erstmal quasi von diesen neuen Eindrücken überwältigen lassen. Und das war auch erstmal Sinn und Zweck der Reise. Sage ich jetzt im Nachhinein. Das war, vielleicht habe ich es mir ganz anders vorgestellt, aber es hat wirklich gut funktioniert. Wir haben Kooperationen anberaumt mit einem Literaturwissenschaftler, dann eben auch, der uns noch viel mehr über diese Romane erzählen konnte, der dann auch im Oktober an den SFB kommen wird. Und so sind dann auch Kooperationen jetzt mal anberaumt worden. Und die Vernetzung in die Uni hat sehr gut funktioniert. Wir haben dort unsere Idee vorstellen können bei ganz unterschiedlichen Forscherinnen und Forschern, sind auf sehr positive Resonanz gestoßen, aber eben auch außerhalb der Uni haben wir Leute kennengelernt und über diese Leute dann weitere Leute, also genau so dieses Schneeballprinzip hat ganz gut funktioniert und genau.
Und ihr habt im Central Business District ein Hotel gehabt, habe ich schon gehört, und dann den öffentlichen Raum ganz anders wahrgenommen, als man den so von hier kennt. Vielleicht,
ja, dass der öffentliche Raum ganz anders funktioniert, gehört, glaube ich, in die Kategorie von ganz vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo man eben so seine eigenen Annahmen mitbringt, die vielleicht erstmal gar keine Annahmen, sondern Gewohnheiten sind und die sich erst dann als Annahmen rausstellen, wenn sie halt vor Ort gebrochen werden, weil Dinge ganz anders funktionieren. Und der öffentliche Raum war ein Thema dabei für uns, also weil wir im Schwammmodus uns am ersten Tag, als wir das Hotel verlassen haben, am nächsten Morgen nach der Ankunft, erstmal so ein bisschen schlendernd unsere Umgebung erschließen wollten und dabei natürlich sehr langsam gegangen sind und immer so hoch die Fassaden uns angeschaut haben, auch einige Bilder gemacht haben, und das ist ein sehr untypisches Verhalten.
Ja. Ich finde, gerade in dem Central Business District, in dem tatsächlich unser Hotel war, weil das direkt gegenüber von der Uni war, was ich natürlich angeboten hat. Aber auch, glaube ich, für uns als Greenhorns quasi und als Neuankömmlinge auch erstmal so ganz, ganz praktisch war. Aber genau, dieser Central Business District, es gab so ein Schild, das mich Eva auch aufmerksam gemacht hat, was diese Atmosphäre des öffentlichen Raums nicht ganz gut beschreibt. Und das war immer dieses Schild, no loitering, ne? Also kein Rumgehänge, ne? Also hier nicht einfach intentionslos im öffentlichen Raum sein, weil dann macht man sich verdächtig. Und das hat, glaube ich, vor allem auch damit zu tun, dass nicht nur im Central Business District, sondern auch in anderen Teilen der Stadt, aber im Zentrum noch mal viel stärker, es ein ganz übergeordnetes Bedürfnis nach Sicherheit gibt. Also Sicherheitsinfrastrukturen sind sehr, sehr sichtbar. Es sind nicht nur Körperscanner in Hauseingängen, sondern auch ganz viel Security-Personal bis zu bewaffneten Polizistinnen und Polizisten. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit gepaart mit einem Verhalten oder mit unserem Aussehen als offensichtliche Außenseiter, die da irgendwie so in den ersten Tagen mit offenem Mund rumlaufen und erstmal noch keine Ahnung haben, hat die Skepsis natürlich nochmal stärker befeuert. Und dann haben wir natürlich auch ganz komische Sachen gemacht. Nämlich, wir sind rumgelaufen und haben Baustellen fotografiert. Also nicht nur, aber unter anderem Baustellen fotografiert von Häusern und von Infrastruktur, die gerade gebaut wird. Weil in Nairobi natürlich gerade wahnsinnig viel auch in der materiell-baulichen, in Anführungsstrichen, Figuration sich gerade verändert. Und das interessiert uns natürlich. Das war aber für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar, war für uns selber teilweise auch schwer nachvollziehbar, streckenweise, weil wir selber noch nicht so genau wussten, was wir jetzt hier eigentlich wollen und wonach wir eigentlich genau suchen. Und das hat uns quasi natürlich zu hoffnungslosen Außenseitern gemacht, die erstmal kritisch beäugt wurden. Und so wurden wir natürlich auch ständig adressiert. Also entweder wie als offensichtlich als Touris gelesene Leute, die sofort angesprochen wurden, um irgendwelchen Schnickschnack zu kaufen, oder als irgendwie suspekte Menschen, die man nicht so richtig einordnen kann und deshalb kritisch beäugt wurden. Und das hat für uns dazu geführt, dass dieser öffentliche Raum eben kein Raum, Planer würden sagen, mit Aufenthaltsqualität war, sondern tatsächlich sich nicht gut angefühlt hat. Wir haben darüber viel gesprochen und das auch reflektiert, aber genau, das war erstmal so der Eindruck.
Aber ihr seid nicht auf einer Polizeistation gelandet irgendwann?
Nee.
Okay, gut.
Nee, ganz so drüber war es dann nicht, unser neugieriges Verhalten. Aber wir sind doch auch oft angesprochen worden, ob man uns helfen kann. Also dann von den Security Guards höflich adressiert worden, weil man sich eben so untypisch verhält und irgendwo rumsteht und Fassaden anstarrt.
Wobei es fällt mir jetzt gerade eine Situation gab, in der wir eine negated community fotografiert haben von außen, was auch von der betreffenden Security-Person nicht so wirklich verstanden wurde, weshalb er uns dann angesprochen hat. Und als wir gesagt haben, naja, wir kommen aus Berlin und interessieren uns für Architektur, und habe ich oder du oder irgendwie haben wir dann gefragt, naja, ob wir uns das nicht mal vielleicht genauer anschauen könnten. Und er hat dann gesagt, naja, klar, okay, gut, dann kommt halt mal rein. Und also daraus hat sich dann auch quasi die Möglichkeit ergeben, so eine Gated Community auch dann mal von innen anzuschauen.
Ja, also genau, teilweise hat dann diese Neugierde dann auch einfach funktioniert und doch dann Türen geöffnet, dass wir mal irgendwie...
Wir haben dann später noch viel, viel mehr gesehen, aber das war ja auch quasi dann so aus dieser Skepsis, okay, was macht ihr hier? Und dann, wenn man ins Gespräch kommt, war diese Security-Person auch sehr nett. Und ich muss auch sagen, also das gilt, glaube ich, für alle Security-Menschen, denen uns begegnet sind. Die haben zwar skeptisch geschaut, aber ja, ich habe mich jetzt nicht von denen irgendwie bedroht gefühlt, sondern im Gegenteil.
Nee, es ist nur so diese Performance ihres Daseins, was dich permanent darin erinnert, dass es eben, dass der öffentliche Raum nicht so sicher ist. Deswegen braucht es ja diese Security-Menschen überall.
Seid ihr eigentlich viel zu Fuß gegangen dann oder doch eher mehr motorisiert?
Das ist ein guter Punkt.
Habt ihr euch den Raum erschlossen tatsächlich? In welcher Geschwindigkeit?
Vor allem mit Uber-Fahrten, weil die Uber-Fahrten einfach nochmal viel, viel günstiger waren als die Taxiunternehmen. Und wir sind auch gegangen. Wir haben natürlich versucht, uns so viel wie möglich zu Fuß Räume zu erschließen, einfach weil man halt so viel mehr sieht und erlebt. Es war aber nicht immer möglich, insbesondere ist es auch tageszeitabhängig. Also du kannst dann... zumindest als weißer Europäer nicht mehr nachts unbedingt zu Fuß unterwegs sein. Das ist ja auch mal so ein bisschen eine Frage, in welchem Viertel, und in manchen geht es vielleicht schon, aber für uns jetzt so als Neuankömmlinge war das irgendwie, haben uns das jetzt noch nicht getraut. Und deswegen ist es begrenzt möglich gewesen.
Ja, es hat sich dann, und das war auch eine spannende Selbstbeobachtung, es hat sich dann, also ich glaube, wir sind sicherer geworden in der Art, wie wir uns dann bewegt haben, was auch mit den Leuten zu tun hatte, die wir kennengelernt haben, ganz tolle Leute und Freunde von einem gemeinsamen Freund, der auch mit dabei war und die uns dann auch teilweise durch ihre Viertel, ihre Wohnviertel geführt haben und dann man sich natürlich auch noch mal ganz anders bewegen können, aber in den ersten Tagen hat schon erstmal auch ein sehr großer Respekt vor diesem ganz anders funktionierenden öffentlichen Raum erstmal uns auch, glaube ich, ein bisschen gehemmt. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass wir dann ein bisschen sicherer geworden sind.
Hat die Stadt auf euch, wie hat die so gewirkt, so im Gesamtbild? War das irgendwie eine große Stadt? Wie war so dieser erste Eindruck oder der erste Vergleich? Und daran anschließend könntet ihr irgendwie sagen, wann Nairobi aufwacht, wann Nairobi sich wieder schlafen geht? Habt ihr da irgendwie auch so einen Rhythmus empfinden können?
Also zunächst mal zu dem Vergleich nach Berlin. In der Situation des Ankommens war es einfach genau erstmal diese Erfahrung, okay, öffentlicher Raum heißt hier was anderes möglicherweise als in Berlin. Also genau das, was wir gerade schon beschrieben hatten. Ich habe das übrigens dann, als ich wieder zurück in Berlin war, nochmal natürlich quasi nochmal erlebt, wie anders man sich bewegt, also bis hinein in die körperlichen Praktiken, der Raum, die einen da anders lenkt. Und zu der anderen Frage, das Tag-Nacht-Unterschied oder quasi die Zeiten oder den Rhythmus von Nairobi, das ist auch eine interessante Frage, weil sich tatsächlich mit Einbruch der Dunkelheit, glaube ich, schon viel ändert, vor allem im Central Business District, in den äußeren Vierteln, in denen wir dann auch manchmal waren, auch teilweise bei Leuten zu Hause, fand ich diesen Kontrast nicht so stark. Also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, schwer zu beantworten, weil ich ja irgendwie nur den einen Teil immer mitgemacht habe. Ich war ja nur draußen, wenn die Sonne schien, also tagsüber oder dann noch in der Dämmerung im Uber unterwegs nach Hause ins Hotel. Deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich bin im Kopf gerade noch bei den ersten Eindrücken und mein allererster Eindruck war im Flughafen von Nairobi, als wir gelandet sind und ich da in die Toilette bin und dachte, hier sieht es irgendwie britisch aus und es riecht britisch.
Wie riecht
Ja, britisch. Und dann dachte ich mich auch, was ist denn das für ein schräger Gedanke? Wie riecht es denn britisch? Ist halt die gleichen Reinigungsmittel oder was? Mhm. Aber es war, ich war viel im UK im Studium und es war einfach so, war das ein, hat sich britisch angefühlt im ersten Moment. Und die erste große Irritation war, dass wir uns gefreut haben, vom Flughafen ins Hotel zu fahren. Wir sind abends spät angekommen, um 23 Uhr, und waren gespannt, was wir so sehen werden auf der Fahrt. Nicht viel war die Antwort. Es war einfach sehr, sehr dunkel. Mhm. Das war auch so eine Erwartung, die irgendwie...
Aber auch schon spannend eigentlich in dem vor dem Hintergrund, dass anscheinend nicht alles illuminiert ist wie hier, ne? Dann sozusagen, also hier fängt Stadt an, hier hört halt Stadt auf oder so. Oder?
Und dabei, also das würde ich jetzt auch mit meinen Erfahrungen in anderen Städten oder irgendwie Buenos Aires habe ich ja zum Beispiel gelebt, da für mich ist Berlin immer eine sehr, also von Anfang an eine dunkle Stadt gewesen. Ich habe mich oft gefragt, warum wird hier so wenig beleuchtet? Und jetzt wiederum war das wohl eine ganz andere
Ebene. Ja, also im Vergleich zu Berlin.
Ja, im Vergleich zu Berlin, ja, genau.
Viel dunkler.
Ja. Fällt auch gerade ein, also wir hatten ja auch Leute kennengelernt und jetzt letzte Woche war, oder ist nach wie vor da, aber ein Freund, den wir auch kennengelernt haben aus der Geografie, ist jetzt gerade in Berlin und wir sind letzte Woche auch mit ihm dann hier um den Ernst-Reuter-Platz und einen Kudamm runter spaziert und das Erste, was er gesagt hat, das Licht ist ganz anders. So, die ganzen Gebäude sind irgendwie hell beleuchtet und angestrahlt. Und also es galt jetzt nicht nur für uns, sondern quasi auch aus der anderen Perspektive. Macht auf jeden Fall was mit der Stadt.
Letztendlich wolltet ihr euch ja anschauen, wie man in Nairobi wohnt, beziehungsweise wie die Mittelschicht ja sozusagen diese Wohnräume mental, aber halt auch physisch baut und denkt. Habt ihr deswegen auch Baustellen fotografiert?
Ja, genau. Also wir wollten erstmal natürlich ein Gefühl für unterschiedliche Stadtteile bekommen. Und, ein sehr starker Eindruck war, dass überall gerade gebaut wird, nicht nur Straßen, sondern auch Gebäude, sehr viel Wohnarchitektur auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und was erstmal auch spannend war, dass ganz viele unserer Vorannahmen oder so Hintergrundannahmen sehr stark herausgefordert wurden, weil wir erstmal versucht haben herauszufinden, naja, wo wohnt denn diese Mittelschicht? In welchen Vierteln? Und dahinter steht natürlich irgendwie so eine sehr europäische oder sehr deutsche Vorstellung davon, dass Stadtviertel homogene Milieus oder Milieus in Stadtvierteln ungefähr so homogen sind und adressierbar ist, na, hier wohnt eher eine Mittelschicht, hier wohnt eher eine Oberschicht. Und ein Gespräch mit einem Experten hat uns im Prinzip auch das, was wir dann danach nochmal mit eigenen Augen gesehen haben, nochmal sehr deutlich gemacht, dass Nairobi natürlich irgendwie ein Archetyp einer kolonialen Stadt ist, die ganz stark rassistisch segregiert war. Im Westen haben bis zur Unabhängigkeit immer die Weißen gewohnt, im Osten eher die afrikanischen Kenianerinnen und Kenianer, im Norden die indische Diaspora. Und diese rassistische Segregation übersetzt sich jetzt in so eine sozioökonomische Segregation. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das, was man in Anführungsstrichen, immer in Anführungsstrichen Middle Class nennen könnte, im Prinzip in der ganzen Stadt verteilt ist. Und dieser Experte dann sagt, naja, Nairobi, it's basically two cities, it's the rich and the poor. And the middle income are scattered everywhere. So, von daher ist es, kann man sagen, ja, in diesen Stadtteilen sind die Leute eher wohlhabend, in diesen tendenziell eher arm, aber die Mittelschicht liegt quasi quer zur ganzen Stadt. Und dieses Mischmasch oder dieses Durcheinander von baulichen Typologien, von der Lage in der Stadt und sozioökonomischen Aspekten, das erstmal irgendwie so auseinanderzuklamüsern, das funktioniert nicht. Oder zumindest nicht mit den Schubladen und Kategorien, die wir aus Europa quasi mitgebracht haben. Das war erstmal erschütternd natürlich, aber eine ganz wichtige Erkenntnis. Ein ganz wichtiger Aspekt, um einfach diese große, auch begriffliche Differenz klar zu kriegen.
Ja, ein anderer Aspekt, der da vielleicht interessant ist, ist auch, dass wir ganz viel noch dazugelernt haben über die Differenzierung von Home und House. Also wir kamen nicht ganz ohne Vorwissen dazu ins Feld und trotzdem ist uns nochmal klar geworden, wie stark diese Unterscheidung gemacht wird und wie divers die dann auch ist. Also wir vermuten ein bisschen eine Abhängigkeit, je nachdem, mit welcher Generation man spricht, wie stark diese Stadt-Land-Bezüge sind. Aber eben jetzt, um mal ein Beispiel zu machen, eine Person, die wir interviewt haben, hat eben gesagt, über das Haus in Nairobi, das ihm gehört, this is just a house, my home is up country. Und er lebt in diesem Haus seit 1985. Das ist aber nicht das Zuhause in dem Sinne. Das Zuhause ist immer auf dem Land, wo man herkommt oder die Eltern herkamen, wenn man selber in Nairobi geboren ist. Und das ist ein Spannungsgefüge, wo ganz viel drinsteckt für uns, das wir uns noch sehr viel genauer anschauen müssen, wenn wir Homemaking in Nairobi beforschen, was es mit diesen Verbindungen auf sich hat und für wen die noch was bedeuten.
Und dahinter steht natürlich auch wieder so eine implizite Annahme, die jetzt gerade sich so ein bisschen verflüchtigt, nämlich die Vorstellung, na, mit sozialem Wandel, da verstädtern sich dann vielleicht irgendwie Leute und da wird die Stadt der zentrale Referenzpunkt. Und auch das lässt sich für das kenianische Sample nicht so dichotom denken, sondern das ist eher ein Stadt-Land, ein Urban-Rural-Linkage. Und die Art und Weise, wie sich das Land, die Relation zwischen Stadt und Land darstellen, das ist möglicherweise jetzt in der Generation, die so nach 1990 vielleicht geboren ist, zum ersten Mal so, dass die tatsächlich auch in der Stadt geboren sind, also auch im Pass, im Personalausweis drinstehen haben, geboren in Nairobi. Das gab es lange Zeit davor gar nicht. Aber ob die Identifikation deshalb in erster Linie mit Nairobi stattfindet, das ist sehr, sehr fraglich. Weil auch das ist irgendwie so ein Zitat, zitiere frei und deshalb möglicherweise falsch. Ein Experte sagte zu uns, every Kenyan identifies themselves with a rural home. Ja, also diese Vorstellung des Rural Home bleibt relevant. Gleichzeitig lassen sich doch, und das hatte ja Eva gerade schon angedeutet, im intergenerationalen Vergleich möglicherweise Verschiebungen erkennen. Und das heißt nicht, dass jetzt die junge Generation vollständig urban wird und im Prinzip keine Bedeutung mehr hat, aber die Qualität dieser Relation verändert sich möglicherweise. Oder verändert klingt auch schon wieder so linear und zeitlich gedacht. Also es gibt einfach eine größere Vielfalt an möglichen Stadt-Land-Relationen, die jetzt entstehen. Ja genau, und ein Zitat, was einer unserer Interviewpartner formuliert hat, war, dass er gesagt hat, das, was für ihn das Haus in Nairobi ist, my house is my children's home. Ja, also die Kinder beginnen sich mit dieser Wohnung oder diesem Haus in Nairobi zu identifizieren und sprechen dabei davon als ihr Zuhause, also ihr Home, während das für ihn eigentlich nur so, also die Arbeitswohnung ist und natürlich irgendwie nur der Ort, in dem man sich in Nairobi aufhält und in Nairobi hält man sich auf, um zu arbeiten. Und sein Home ist das Ancestral Home. Und da spielt er eben eine sehr große Rolle. Auch nicht nur für das Zuhause im Wohnen, sondern eben auch so diese Vorstellung von einem spirituellen Zuhause. Also für ihn hat er ganz viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dort beerdigt zu werden, mit dem Gesicht zum Mount Kenya. Ne? Also das ist auch, denke ich, nochmal wichtig zu unterstreichen, dass diese verschiedenen Homemaking-Strategien und die verschiedenen räumlichen Konstellation der Selbstwahrnehmung oder Selbstidentifikation ganz unterschiedlichen Rationalitäten folgen. Ja, also es ist einerseits eine ökonomische Investition, es ist andererseits aber eben auch was man vielleicht so irgendwie eine spirituelle Rationalität nennen könnte, weil es wichtig ist für die Beerdigungen, für Initiationsriten dieses Ancestral Home weit mehr ist als einfach nur ein Dach über dem Kopf. Und das ist vielleicht auch eher so dieser Unterschied, den dieser Begriff, in diesem Begriffspaar House versus Home zum Ausdruck kommt. Aber nochmal auf eine sehr viel vielschichtigere Art und Weise.
Ihr seid ja auch auf verschiedenen Skalen oder sozusagen bis in die Peripherie rausgekommen. Ne? Und also was ich mich jetzt gerade gefragt habe, was bedeutet denn Haus in Nairobi? Ist das tatsächlich so ein kleines Häuschen oder mit Garten oder, oder so Innenhof? Oder ist es tatsächlich dann eher nur eine Wohnung in einem großen Gebäude und man hat gar nicht diesen, also jetzt vor diesem Urban-Rural-Link auch, frage ich mich, welche Qualitäten, wenn wir jetzt wieder bei Aufenthaltsqualitäten wären zum Beispiel, dann auch diese verschiedenen Zuhauses oder Häuser sozusagen bieten?
Also ich fange mal an, also wir haben natürlich in der Stadt ganz viele verschiedene Arten von Gebäuden, von Wohnhäusern gesehen und es ging von mehrstöckigen Apartment-Komplexen, die wir vor allem im Westen der Stadt gesehen haben, die teilweise auch neu gebaut wurden gerade, wo wir eben beim Baustellen fotografieren waren, hin zu Gated Communities, wo man so wie so eine Art Reihenhaus hat, aber auch immer direkt mit der Mauer zum Nachbarn dann. Also das was dann so die zwei Hauptdinge, die mir einfallen. Und dann in Kasarani waren es dann eher Gebäude, zwei-, dreistöckig, auch mit mehreren Parteien, aber auch da gab es nochmal unterschiedliche Formen und Größen an Units.
Genau, also das Spannende ist, dass es jetzt nicht so das eine Haus gibt und eine bestimmte Wohntypologie, sondern es gibt natürlich ganz unterschiedliche und die sind so ungefähr verschiedenen Stadtteilen zuordnenbar, aber es gibt natürlich in allen Stadtteilen immer alle Typologien, also Mietswohnungen, Eigentumswohnungen, genauso wie Eigenheim oder was auch immer. Und das für mich Spannende daran war, dass die Art und Weise, wie geplant und wie gebaut wird, sich vielleicht ein bisschen unterscheidet. Ne? Also wir waren beispielsweise in der Peripherie, in den Outskirts von Nairobi auch unterwegs, in Kiambu County, also das ist dann schon hinter der County-Grenze und da entsteht beispielsweise gerade eine Planstadt, Tatu City, die wir besuchen konnten. Da konnten wir auch in Showrooms rein, ja, und wurde uns dann irgendwie gezeigt, wie toll man hier wohnen kann und also auch eine gewisse Wohnästhetik, die da irgendwie zelebriert wird, die wir auch sehr spannend finden. Dieses Tatu City ist natürlich so die Stadt auf der grünen Wiese, die geplant wird und das ist natürlich was ganz anderes. Als beispielsweise so ein Stadtteil, den wir auch besucht haben, wo ich auch ein Interview geführt habe, Kasarani. Das ist im Nordosten der Stadt. Und dort plant die Stadt zwar Straßen und hat da jetzt auch ein Sewage, also eine Kanalisation geplant, also die Infrastruktur, die Rahmenplanung wird von der Stadt vorgegeben. Aber ansonsten werden die Häuser von den Bewohnerinnen selber gebaut und dort steigen gerade auch die Grundstückspreise beispielsweise durch die Rahmenplanung und die Infrastruktur und so ersetzt sich dort jetzt eine ein- bis zweigeschossige Bebauung in eine drei-, vier- oder gar fünfgeschossige Bebauung, die aber dann auch teilweise sehr privat vorangetrieben wird. Und ich konnte ein Interview mit jemandem führen, der in einer Straße wohnt, in der gemeinsam mit anderen auch seine Straße mit Toren versehen hat und also eine ganz starke Raumkonstruktion dort gemacht wird, um eben Sicherheit zu haben, aber nicht so wie in einer Gated Community, wo das quasi von vornherein vorgegeben ist, sondern quasi inkrementell durch die Bevölkerung so parzelliert wird. Er hat mir dann nach dem Interview noch erzählt, dass sie jetzt planen, einen neuen Straßenbelag dort zu verlegen auf der Straße. Und das Ganze ist verbunden mit starken Raumkonstitutionen, aber die ganz anders funktionieren als beispielsweise in so einer Planstadt am Stadtrand. Und das ist, denke ich, eine Sache, wie man die Viertel, glaube ich, auch verstehen kann, der Grad, wie sie geplant werden. Einen anderen Bereich, auch wieder ganz in Outskirts, dort werden gerade Kaffeeplantagen gerodet, Und weil Kaffee gerade nicht so viel einbringt und Real Estate Markt boomt, Nairobi wächst gigantisch über die Stadtgrenzen hinaus und wir hatten auch die Möglichkeit, dort hinzugehen. Und dort entstehen dann eher so Eigenheime mit auf der grünen Wiese. Und so versuchen wir gerade über die Art der Planung, also auch wird es privat entwickelt, wird es von der Stadt entwickelt, wie ist die Bautypologie, danach eher die Quartiere zu samplen.
Wenn man da nach der Art der Planung unterscheidet sich wahrscheinlich dann auch die Ästhetik der Gebäude. Oder wenn wir jetzt eine Planstadt haben, ist dann alles nach Schema A? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Planstadt ist es vielleicht auch wirklich nochmal so ein Beispiel, was sehr kontrastiert. Mhm. Weil gerade dort, so hatten wir den Eindruck, auch viele Leute aus der Diaspora sich Häuser kaufen und es schon irgendwie sehr westlich wirkt, in Anführungsstrichen. Und ein interessanter Punkt, der vielleicht so ein bisschen über den Status von der ersten Hypothese hat, ist, dass wir mit dieser Entwicklung, dieser gewaltigen räumlichen Umwälzung, die auf allen Ebenen und auf allen Verwaltungsebenen, also auf allen Graden der Planung quasi sich vollzieht, also egal ob Privatpersonen jetzt in ihre eigene Straße investieren, um dort irgendwie Tore installieren, um die Straße irgendwie sicherer zu machen, oder quasi die Tattoo City Planstadt oder eine Infrastrukturplanung der Stadt. Es passiert wahnsinnig viel. Und das auch hier wieder so ein bisschen als eine kritische Perspektive auf solche Schlagworte wie Modernisierung und Entwicklung, vor allem aber auch Urbanisierung, war, dass mir beispielsweise ein Interviewpartner gesagt hat, er versucht hier schon einen traditionellen Lebensstil aufrechtzuerhalten, beziehungsweise den umzusetzen. Und die Umsetzung eines traditionellen Wohncodes, und der heißt in diesem ganz konkreten Fall, dass der älteste Sohn mit 14 das Haus verlassen muss. Mhm. Und er muss neben dem Elternhaus bauen. Und um das in der Stadt zu machen, muss ich überhaupt ökonomisch erfolgreich sein. Ich muss aufgestiegen sein, um die ökonomischen Ressourcen zu haben oder für uns noch viel spannender, die räumlichen Ressourcen haben. Das heißt, diese Annahme, dass je erfolgreicher die Mittelschicht wird, desto weniger traditionell sie wird, sich eigentlich umdreht. Nämlich, dass man sich, wie du es auch mal dann zugespitzt, glaube ich, hattest, traditionell sein muss man sich in der Stadt leisten. Und das muss man sich aufgrund der räumlichen Ressourcen leisten. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Perspektive, weil sie eben genau nicht, also mit dieser impliziten Annahme auch hier wieder bricht, nämlich dass jetzt eine urbane Mittelschicht ganz andere Wohncodes hat. Ja. Sondern im Gegenteil, wenn sie erfolgreich wird, hat sie überhaupt die Möglichkeit, auch einen traditionellen Wohncode überhaupt erst umzusetzen. Ich muss das Grundstück haben, ich muss die Ressourcen haben, um meinen Sohn mit 14 überhaupt ein Haus bauen zu können, was dann direkt an mein Haus angrenzt. Und das wäre auch nochmal so eine erste Hypothese, die auch aus dem Feld wir mitgebracht haben.
Ich habe mich eben gefragt, weil ich dieses Phänomen zum Beispiel sehr gut aus lateinamerikanischen Ländern kenne, dass insbesondere gated communities oft nicht nur physisch inszeniert werden oder mit Bedeutung aufgeladen durch eben ein Tor oder ein besonders schönes Ornament oder so, aber dass dann auch diese Orte auf eine ganz bestimmte Art und Weise benannt werden. Ne? Da heißen dann Gated Communities, in einigen Ländern werden dann oft irgendwie Venedig oder Milano oder irgendwie sowas genannt. Ne? Und das war für mich immer so ein Indikator für so ein semantische Bedeutungsschwangerheit oder so.
Was mir spontan dazu einfällt, ist, es gibt einen Stadtteil in Nairobi, der benannt ist nach einer dänisch-britischen Autorin, nämlich Karen Blixen, die dieses Buch geschrieben hat, irgendwo in Afrika oder so. Also, wir gehen quasi doch mal an den Anfang zurück zu dem Roman. Und da ist eine europäische Schriftstellerin, die dort gewohnt hat. Die hat dann, glaube ich, irgendwie eine Kaffeeplantage betrieben oder die von ihrem Mann oder ich weiß es gar nicht mehr. Und auf jeden Fall ist dieser Name nach Karen benannt. Und Karen ist eben genau dieses sehr wohlhabende, ganz im Westen gelegene, etwas mondäne, mondäner Stadtteil. Und da ist genau eben, fällt eben auch so eine Bedeutung oder Namensgebung eben genau damit zusammen. Wobei sie in dem Fall auch historisch gewachsen ist. Jetzt nicht künstlich einfach so benannt, sondern tatsächlich auch mit.
Ja, ich überlege gerade. Also High-Rise Estate ist mir so im Kopf geblieben als Name. Also, aber jetzt.
Ich dachte gerade nochmal, als du, Daniel, gesagt hast, dass man das versucht, dann irgendwie Little Venedig zu nennen, was ja auch hier Sonderforschungsbereich für Stefanie. Irgendwie total spannend wäre, total. Ja, ja. Klar. Und sowas haben wir auch vielleicht auf so einer ästhetischen Ebene gefunden. Immer wenn die Restaurants so ein bisschen westlich waren, war das im Prinzip ein Taste-Regime, ne? ein Style. Und du hattest sie dann, glaube ich, Metropolitan-Fliesen
uns begleitet. Überall habe ich die Metropolitan-Fliesen gefunden. Ich weiß nicht, wie du die kennst. Das ist so sehr beliebte Fliese, die so ein bisschen abgekantet ist an den Seiten, findet man irgendwie inflationär überall und die waren eben dann in diesen Restaurants auch zugegen. Auch Backsteinmauern haben wir dann auch gesehen.
Oder? Ja. Ein Gebäude in Nairobi ist aus Backstein, aber es gibt so Backsteinimitate. Ja, genau. Also das sieht aus wie ein der Weserstraße in Neukölln. Sehr zugespitzt. Aber das ist ja wirklich interessant. Ne? Also sich mal die Frage zu stellen, inwiefern hier auch eine gewisse Wohnästhetik zirkuliert. Bilder des schönen Wohnens. Ob die sich internationalisieren, ob die vielleicht nur an der Oberfläche ähnlich aussehen und dann vielleicht für die Leute was ganz Unterschiedliches bedeuten. Das wissen wir alles noch nicht. Aber die Beobachtung war schon, dass es eine unglaubliche Konvergenz, was Wohnbilder und also Vorstellungen vom schönen Wohnen angeht.
Inwiefern ist für euch denn auch noch so eine postkoloniale Perspektive auf diese ganze, also weil auf der Komplex von Urbanität in dem Kontext und Wohntypologien und so weiter und so fort und jetzt auch mit eurer Schilderung des traditionellen Wohnens, dass man sich das leisten können muss. Inwiefern spielt es da eine Rolle?
Das ist natürlich schon so im Prinzip auch der Versuch dieses Projekts und dessen, was wir vorhaben, ist tatsächlich diesen sehr stark modernisierungstheoretischen Diskurs um die vermeintliche Global Middle Class da eine kritische Intervention zu machen. Und das sind wir sicherlich nicht die Ersten, dieser Diskurs wird ja auch schon kritisiert, aber aus so einer sehr stark räumlichen Perspektive, die eben versucht, sozialen Wandel nicht aus einer zeitlichen, linearen Perspektive zu denken, sondern sie über den Raum und unterschiedliche räumliche Verflechtungen zu rekonstruieren. Das ist ja im Prinzip auch das zentrale Anliegen von dem Projekt. Und ich glaube, wir hatten jetzt auch schon schildern können, dass sehr viele auch unserer impliziten Annahmen im Feld erstmal nicht Bestand haben. Also die Vorstellung homogener Milieus, die Vorstellung davon, was ein öffentlicher Raum ist, die Vorstellung davon, wie städtisches Leben ausschaut und dass es irgendwie also in Dualismus zum Land stehen würde. Und all das finden wir nicht. Und das ist natürlich, wie gesagt, das ist natürlich erstmal unbequem, aber das ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass in der frühen Phase vielleicht schon diese impliziten Gewissheiten so ein bisschen an denen zu rütteln. Und das ist uns, glaube ich, gelungen mit der Reise.
Schön. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, an dem Altbekannten zu rütteln und kritisch zu hinterfragen. Und
Wollt ihr noch eine letzte
Anekdote?
Ja. Oder vielleicht unseren Hörerinnen mal den Ausblick geben, was
genau, noch kommt. Es gibt da jetzt quasi noch den zweiten Teil. Wir werden natürlich nicht nur räumlich und also ländlich-urbane Relationen untersuchen, sondern ländlich-urban global mit der Diaspora, der kenianischstämmigen Diaspora in Berlin. Und ich glaube, dass da auch nochmal eine ganz neue Dynamik reinkommt. wie Homemaking sich quasi in den Relationen auch transkontinental ausbreitet. Und da sind wir sehr gespannt. Aber da kommen wir dann gerne nochmal vorbei.
Sehr gerne.
Und wir werden ja einer der Wissenschaftler, den ihr...
Genau, Macau Kitata.
Genau, der wird ja uns irgendwann besuchen. Dann können wir vielleicht auch noch zur Runde einladen.
Genau, Macau Kitata wird uns im Oktober besuchen und freut sich schon sehr, uns alle kennenzulernen.
Wir freuen uns.
Ja, dann herzlichen Dank für die Zeit und für die Geduld. Und
wir haben Sie da.
Ja, danke euch für die Einladung.
Schönes Gespräch.